Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute schauen wir auf einen ganz besonderen Teil der Geschichte des FSV Mainz 05. Wir sprechen über die jüdischen Mitglieder des Vereins, ihre wichtige Rolle in den Anfangsjahren des rheinhessischen Clubs und die dunkle Zeit der Verfolgung während des Nationalsozialismus. In dieser Folge tauchen wir in die Geschichte von Menschen wie Otto Isaac Wolfskehl oder auch Siegfried Rosenbusch ein, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind wie das Schicksal von Eugen Salomon, aber die den Verein genauso maßgeblich geprägt haben. Ihre Geschichten wurden lange nicht erzählt, doch wir wollen heute daran erinnern, warum ihre Erlebnisse so wichtig sind und wie sie den Verein beeinflussten. Also bleibt dran, es gibt viel zu entdecken und zu lernen. Mein heutiger Gast ist Nils Friedrich. Er ist groß geworden in der Fanszene des FSV Mainz 05. Er ist Fanzeiner und zwar mit einem besonderen Hang, nämlich dem Hang zur Geschichte seines Fußballvereins, also zur Fußballgeschichte und Fußballkultur, und damit genau der richtige Mann in diesem Podcast. Und damit wünschen wir zwei euch viel Spaß mit dieser Ausgabe.
Es ist immer so ein bisschen schwankend. Wenn es sportlich gut läuft, ist es natürlich das große Aushängeschild und alle wollen ins Stadion oder kommen ins Stadion. Wenn es sportlich schlechter läuft, interessiert man sich auch mal mitunter nicht und fällt in so eine kleine Depression. Nee, aber ich glaube, sportlich, fußballerisch ist es mittlerweile schon ein Aushängeschild geworden, seit einigen Jahren schon auch ja, das sportliche Kind von Mainz. Und ja, also ich denke, da gibt's keine Zweifel, dass mittlerweile Mainz 05 so die erste Fußballmannschaft in der Stadt ist. War ja lange Zeit oder früher auch nicht immer so der Fall, gerade als der Höhenflug vom FCK natürlich war. Die Eintracht ist ja auch nicht weit. Als die populär war, beziehungsweise Mainz 05 noch nicht die Bundesliga-Rolle hatte, wie sie sie heute hat oder wie sie vor 20 Jahren angefangen hat. Ja, war das sicherlich noch ein Stückchen weiter anders da, aber das hat man sich mittlerweile dann doch erkämpft und auch viele Leute von sich überzeugt, die vielleicht früher sogar eher auf den Betze oder ins Waldstadion gegangen sind.
Du machst am Anfang ja am Anfang gibt's von dir so eine Einordnung, unter anderem auch die sportliche Geschichte des FSV Mainz 05. Wie ist die in jener Zeit, über die wir jetzt sprechen? Also vielleicht gibt Menschen, die jetzt sich gar nicht mit Mainz 05 beschäftigt haben, wobei das 05 verrät sie eigentlich schon. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen was zu den Anfängen des Vereins erzählen.
Ja, klar, gerne. Gegründet 1905 im März des Jahres. Wann genau, das ist auch noch so ein bisschen umstritten. Es gibt zwei Versionen. Einmal die Vorkriegsversion, die spricht vom 27. März, und die Nachkriegsversion ist dann auf einmal der 16. März, und die ist auch seit heute oder bis heute das Gründungsdatum von Mainz 05, obwohl ich eher der Meinung bin, dass es Ende März stattgefunden hat.
Aber warum ist das nicht ganz klar?
Naja, wie gesagt, in den Vorkriegsquellen wird immer vom 27. März gesprochen, und nach dem Krieg in der ersten Festschrift ist es auf einmal der 16. März. Ich vermute, dass es bei der Abschrift schlicht und einfach vertauscht wurde auf der Tastatur. Die 1 liegt neben der 2 und die 6 liegt neben der 7, dass sich da jemand vertippt hat und dass sich das einfach seitdem fortgezogen hat und man dieser Nachkriegsquelle dann einfach das Glauben geschenkt hat. Und das ist bis heute so. Man feiert heute am 16. März die Gründung, obwohl es meiner Meinung nach eher der 27. ist, aber vielleicht kann man ja auch einfach zweimal Geburtstagsfeiern oder 11 Tage lang feiern. Das ist ja... wäre ja auch ganz gut. Und gerade in der Fastnachtsstadt 11 Tage zu feiern, ist ja, denke ich, auch nicht das Allerschlechteste.
Wohl wahr.
Ja, am Anfang war es, glaube ich, wie überall. Der Fußball musste sich erstmal so seinen Platz suchen, Leute von sich überzeugen. Das war auch in Mainz so. Hat man am Anfang wahrscheinlich für sich alleine gekickt und die Spieler kannten mitunter in den ersten Spielen gar nicht so richtig die Regeln, nach denen sie spielen mussten. Hat sich das in den nächsten Jahren dann aber immer mehr verfestigt. Man hat dann auch mehr Leute von sich begeistern können, also Zuschauer von sich begeistern können. Dann sind schon 1910, 1911 von vierstelligen Zuschauerzahlen die Rede. Und der letztendlich große Durchbruch ist dann nach dem Ersten Weltkrieg auch in Mainz passiert. Das war ja auch mehr oder weniger überall so, dass der Krieg und die sportliche Ertüchtigung, die mir ja da auch zur Ablenkung oder auch zur körperlichen Ertüchtigung getrieben hat, dann sich wie so ein Lauffeuer nach dem Krieg verbreitet hat in Deutschland. Und das war in Mainz genauso. Und in den 20ern, Ende den 20ern, war dann auch so die große Phase von Mainz 05 sportlich. Man gewinnt dann auch die Hessenmeisterschaft 1931 das erste Mal und spielt dann für einige Jahre in der höchsten Liga damals und ist in seiner Liga so mit Wormatia Worms dann immer so die zwei Mannschaften, die meistens um die Tabellenspitze konkurriert hat.
War Mainz 05 in der Stadt selbst zu der Zeit dann auch schon der führende Verein?
Man war nicht der erste Fußballverein. Es gab noch eine Mannschaft oder einen Verein, der sich eins oder zwei Jahre früher gegründet hat. Aber mit dem geht es relativ schnell zugrunde. Ich glaube, die sind schon 1906 oder 1907 nicht mehr existent. Und ich würde sagen, ab dann war Mainz 05 das fußballerische Aushängeschild und auch eigentlich immer die Nummer eins. Es gab mal ein paar Jahre, da war Kastell 06, die ja rechtsrheinisch sind, mal stellenweise auf Augenhöhe gewesen, wo die, glaube ich, sogar mal in einer Saison vor Mainz 05 standen. Aber ich glaube, von der Popularität her würde ich schon sagen, dass Mainz 05 immer das Aushängeschild der Stadt war.
War Mainz 05 damals sowas wie ein Stadtteilverein? Oder war es auch da schon ein Verein, wo man sagen würde, der war in der ganzen Stadt schon beliebt? Wenn du vielleicht auch, also ich habe keine Ahnung, ob Mainz in der Zwischenzeit, also in den letzten 100 Jahren brutal gewachsen ist und damals mehr oder weniger eine Kleinstadt war. Also vielleicht kannst du auch das ein bisschen einordnen.
Also die Stadt ist an sich schon gewachsen, einfach weil wir dann auch in den 60ern, 70ern, 80ern Jahren viele umliegende Gemeinden eingemeindet hat. Aber ich würde schon sagen, dass Mainz 05 der Stadtverein ist. Er ist in der Altstadt gegründet, ziemlich zentral. Von daher ist es ein Stadtverein und kommt nicht irgendwie aus einem Randbezirk oder aus einem Stadtteil.
Warum lohnt sich ein genauer Blick auf die jüdischen Mitglieder, gerade im Kontext der Vereinsgründung und frühen Jahre? Also es gibt ja diesen einen Namen Salomon, der immer darum schwärmt, den man wahrscheinlich auch außerhalb von Mainz 05 mit Mainz 05 in Verbindung bringt. So wie den Namen Till Harder ja beim HSV zum Beispiel. Also es gibt so, ne, die verbindet man immer so mit diesem einen Verein. In Mainz ist es halt eher, was hast du herausgefunden?
Mich hat immer beschäftigt oder die letzten Jahre sehr beschäftigt, dass man mittlerweile relativ viel über Eugen Salomon weiß und dass er auch sehr gut so ist, wie es ist, dass man das alles rausgefunden hat. Aber mich hat immer beschäftigt, ob es da noch mehr gibt. Gerade weil es immer wieder, oder es gibt mehrere Anekdoten, dass Mainz 05 immer mal wieder als Judenverein bezeichnet wurde oder verschrien war. Das ist auch dann so ein Stück weit ein Schimpfwort, auch nach dem Zweiten Weltkrieg war in Bezug auf Mainz 05. Und das kommt ja nicht, weil eine Person da federführend war. Also es ist für mich ja schon ein Hinweis gewesen, dass es da mehr mit gibt. Und man wusste auch von zwei, drei Personen, die eine Verbindung zu Mainz 05 hatten, die in den verschiedenen Quellen auch auftauchen, weil die eben auch in der Stadt eine Persönlichkeit waren. Also zwei Kaufhausbesitzer, die große Kaufhäuser hatten, von denen wusste man, dass die eine Beziehung zu Mainz 05 hatte. Aber ansonsten war das weitestgehend oder eigentlich komplett unbekannt. Und noch dazu ist Mainz 05 hat schon immer eine relativ große jüdische Community. Also, dass es da Überschneidungen gibt zwischen diesen jüdischen Menschen und Mainz 05, die ist für mich eigentlich relativ hoch gewesen. Und das war so mein Antrieb, da mal zu schauen, was gibt's noch mehr, weil ich mich mit diesem Status quo und Immer wieder wurde gesagt, es gibt eine schlechte Quellenlage, es gibt nicht mehr zu finden, es ist alles so undurchsichtig, es gibt da nicht mehr, damit wollte ich mich einfach nicht zufrieden geben. Und das war so mein Antrieb gewesen oder meine Motivation, mich dann endlich mal da auch hinzusetzen und zu versuchen, mit diesen Vorurteilen, nicht Vorurteilen, mit dieser Haltung aufzuräumen oder das Versuchen aus der Welt zu schaffen, zumindest es zu versuchen. Wenn dann dabei rausgekommen wäre, das sind die einzigen drei gewesen, dann wäre es für mich okay gewesen. Aber das, was ich jetzt gefunden habe, beweist oder bestätigt mich nur darin, dass es da mehr gab.
Mhm. Also wäre nochmal die Frage, gerade im Kontext, wie gesagt, der Vereinsgründung. Also ist Salomon der Einzige, der dabei war damals bei der Vereinsgründung oder gab es noch mehr?
Na, Eugen Salomon war bei der Vereinsgründung selbst gar nicht dabei. Der ist nämlich keiner der Gründer oder der neuen Gründer von Mainz 05. Der kam erst ein paar Tage, Wochen später zum Verein. So ganz genau weiß man das nicht. Von den Vereinsgründern selbst ist meines Wissens nach keiner Jude gewesen. Allerdings weiß man aber auch nicht allzu viel über diese Personengruppe. Also man weiß nicht, wie die zusammenhingen, welche Verbindungen es gab, woher die sich gekannt haben, ob das alles ein Freundeskreis war, ob die vielleicht zusammen auf der Schule waren oder ob die aus dem gleichen Viertel kamen. Das ist alles noch relativ unerforscht, würde ich mal sagen. Wäre auch eine spannende Sache, der man sich mal stellen müsste, diese Gründungstage und welche Verflechtung es da gab. Aber Eugen Salomon kam ja dann relativ schnell zum Verein. Er wurde im Herbst 1905 dann zum einen der ersten Vorsitzenden gewählt, zu einem Zeitpunkt, als er 17 Jahre war, also relativ jung. Und er war es dann auch in den nächsten Monaten, der sich darum gekümmert hat, dass Mainz 05 eine Satzung kriegt. Also er hat die Satzung ausgearbeitet. Er hat sich dann im Frühjahr 1906 darum gekümmert, dass Mainz 05 auch in den Süddeutschen Fußballverband aufgenommen wurde, was zur Folge hatte, dass man auch endlich an einem Spielbetrieb, an einem Ligaspielbetrieb teilnehmen konnte. Vorher hat man immer nur so wilde Freundschaftsspiele gegen Mannschaften gemacht, bei denen teilweise die Spieler nicht mal die Regeln kannte und wo die Felder nicht die Maße hatten, wie sie vielleicht standardisiert schon damals waren. Und Eugen Salomon war es dann, der den Verein so ein bisschen von diesem wilden Gebilde, wie er sich auch selbst bezeichnet hat, eben zu so in so eine Bahn gelenkt hat und so auch die nächsten 3-4 Jahre geführt hat. Also er hat da in den Gründungsjahren oder in den ersten Jahren schon eine relativ bedeutende Stellung.
Also sowas wie so der Visionär, der so ein bisschen
genau, er ist auf jeden Fall so vorweggegangen und wollte das schon organisierter aufziehen, ja.
In diesem Fernsehen, von dem wir sprechen, hast du ja diverse Lebensläufe erarbeitet. Bevor wir jetzt vielleicht auf den einen oder anderen schauen, mal kurz, wie viele sind es genau?
Also sind insgesamt 12 Biografien von den unterschiedlichsten Menschen, also alle fast unterschiedliche Beziehungen zu Mainz 05 hatten. Ich habe dabei natürlich auch die Geschichte von Eugen Salomon nochmal ausführlich erzählt, habe aber auch zum Beispiel sein Bruder dabei, der auch bei Mainz 05 aktiv war, der bisher noch komplett gar nicht irgendwie im Fokus stand. Gibt dann noch 1-2 andere Spieler, auch ein Trainer von der dritten und vierten Mannschaft. Ich habe aber auch Sponsoren dabei, die in der Festschrift inseriert hatten. Also die Beziehung zu Mainz 05 fällt ganz unterschiedlich aus und so fallen auch mitunter die Biografien aus. Also zu einigen findet man oder habe ich deutlich mehr gefunden als zu anderen, weil die eben in verschiedenen Vereinspublikationen, aber auch in der Stadtgeschichte, sage ich mal, unterschiedliche Spuren hinterlassen haben oder Fußabdrücke hinterlassen haben.
Welche war die spannendste für dich? Also wo du gedacht hast, also ne, die für dich von der Recherche her vielleicht die spannendste war?
Ich fand eigentlich alle so für sich immer schon spannend, weil sie mitunter ganz unterschiedlich sind. Gibt es sicherlich die, wo man am meisten findet, so. Das ist natürlich dann am schönsten, wenn man da möglichst vollständig, also so ganz vollständig ist so ein Puzzle in der Hinsicht nie, weil es einfach viele Sachen verloren gegangen sind. Aber wenn du dann zum Beispiel Anhaltspunkte findest, die, wie die im Verein organisiert waren, aber auch wenn du plötzlich ein Bild hast oder eine Unterschrift und weißt, wo die gewohnt hast, haben und was die vielleicht ansonsten noch gemacht haben und sich dieses Bild aus vielen Teilen so vervollständigt, das ist natürlich schon ein super Effekt oder eine super Bestätigung und das ist eigentlich schon ziemlich stark gewesen, ne?
Ich weiche mal ein bisschen von unserem Konzept ab. Ich würde vorschlagen, ich würde gerne über eine Person sprechen, weil es mir, ja, ich hat mir am meisten Spaß gemacht, die irgendwie zu lesen. Wahrscheinlich, weil diese Person so, bei mir hat sich so ein Bild gestellt von so einem Art, ja, vielleicht ist es ein Mainzer Original gewesen. Wahrscheinlich passt er aber auf jeden Fall ganz gut in die Phasenhochburg Mainz 05 oder Mainz als solches. Aber er war scheinbar auch ein sehr, sehr wichtiger Mensch im Verein, irgendwie so als Ansprechpartner, als Hilfsperson, als Ehrenamtlicher. Das ist Siegfried Rosenbusch. Mhm. Also jemand, der gerade gar nicht so im Rampenlicht seiner Zeit wahrscheinlich damals gestanden haben wird, sondern der eher in der zweiten oder dritten Reihe des Vereins im Grund, also ne, für Menschen, die sich jetzt nur für den Fußball interessiert hätten, wahrscheinlich stand. Von daher, vielleicht kannst du ein bisschen was über Siegfried Rosenbusch erzählen.
Ja, sehr gerne, weil das ist wirklich auch eine spannende Biografie gewesen. Weil über den auch bisher noch gar nichts bekannt war. Er taucht zwar auch in der Nachkriegsquelle als so ganz positive Person auf, aber ansonsten war das auch erstmal ein großer schwarzer Fleck. Und genau, Siegfried Rosenbusch wird, glaube ich, 1905 geboren oder 1906, also so mit Vereinsgründung. Ist also relativ jung in den 30ern noch. Und so über sein privates Leben habe ich gar nicht so viel gefunden, aber im Hinblick auf Mainz 05 hat er wirklich tiefe Spuren hinterlassen, weil er ist dann Spieler und Trainer von der dritten und vierten Mannschaft, spielt da im Sturm, schießt auch Tore und das, obwohl er eine relativ stattliche, korpulente Erscheinung war, also so ein richtiger, ja, ein Original würde es schon so treffen, so ründlich, gut gebaut, ja, man sieht ihm so auch sein Lebensmut auf den Fotos, den er hat und seine fröhliche Persönlichkeit an. Er war eben dieser Spieler in der dritten und vierten Mannschaft, gewinnt mit der dann auch eine regionale Meisterschaft in der Liga, ist aber auch im Vergnügungsausschuss von Mainz 05 unterwegs, organisiert da Veranstaltungen, spricht auch als Redner auf verschiedenen Vereinsveranstaltungen und auch als Abgesandter, sage ich mal, von Mainz 05, habe ich gefunden, bei einem Jubiläum in Kastell bei einem Sportverein, wo er Glückwünsche überbringt. Und was sich auch nur durch einen Zufall rausgestellt hat, er war auch sehr aktiver Fasnachter in Mainz. Ich bin ganz zufällig über diesen Namen gestolpert, beziehungsweise wurde dann darauf aufmerksam gemacht, dass der auch in dem Fasnachtskontext auftaucht. Und da hatte mich dann der Ehrgeiz auch gepackt und ich wollte einfach wissen, ob der auch in den Fasnacht dann seine Spuren hinterlassen hat. Und bei den großen Fasnachtsvereinen in Mainz kannte den auch noch niemand, hatte den auch niemand auf dem Schirm. Und dann habe ich mich mal für die Jahre, ich glaube 1926 bis 1933, auch nochmal alle Zeitungen rund um Fasnacht durchgesucht, um eben zu suchen, wann der wo auf welcher Fasnachtssitzung aufgetreten ist. Und da habe ich tatsächlich über einen Zeitraum von 5-6 Jahren insgesamt 17 Auftritte dokumentieren können, wo der auch wirklich alles, was die Fasnacht hergibt, also von Gesang über Vorträge bis hin zum Theaterstück, alles abgedeckt hat in seinen Auftritten, da eben sehr aktiv war. Und wenn man dann in dieser Fasnachtsbubble weitergräbt, findet man diesen Namen plötzlich auch in Biografien von späteren Fastnachtsgrößen, also der Ernst Neger, der die Humba das erste Mal aufgeführt hat, was ja heute so ein ganz bekanntes Fastnachtslied ist und auch bei Mainz 05 ja nach jedem Sieg so zelebriert wird, wo irgendjemand auf den Zaun gerufen wird, hat den Siegfried Rosenbusch mal als sein großes Vorbild bezeichnet, weil der so eine super Stimme wohl gehabt haben muss. Und wenn man sich dann in diese Fastnachtsbubble da weiter reinkriegt, findet man dann tatsächlich noch zwei weitere Personen, die über ihn gesprochen haben. Und das zeigt einfach, wie verwurzelt er nicht nur bei Mainz 05 war, sondern auch eben bei den Fastnachtern.
Mich würde interessieren, wenn wir jetzt so darüber sprechen. Ich bin heute Mittag Ich habe so ein bisschen angefangen, für die Shownotes zu recherchieren und was es so grundsätzlich noch so zu diesem Thema gibt, und bin über ein Feature von Ronny Blaschke gestoßen mit dem Namen oder mit dem Titel Jüdische Fußballer auf das Leben vor der Verfolgung blicken. Und das ist ein Interviewpartner, der das dann im Laufe des Features erzählt und der halt so ein bisschen sagt, ja, man beschäftigt sich ja immer dann mit, keine Ahnung, der Hirsch hat so und so viele Tore gemacht in so und so vielen Spielen, ne, so viele Länderspiele etc. pp., das waren seine großen Erfolge. Man hat aber, oder man hat es bis heute so ein bisschen verpasst, vielleicht auch mal ein bisschen auf das normale Leben des Menschen zu schauen. Also was hat vorher stattgefunden? Wie hat er überhaupt gelebt? Welche Rahmenbedingungen hatte er in seinem Leben? Wie war das für dich möglich bei zum Beispiel eben Siegfried Rosenbusch?
Ich hatte es ja schon gesagt gehabt, dass bei einigen findet man fast nahezu gar nichts. Da hangelt man sich so ein bisschen dran ab, was so die Adressbücher hergeben zum Beispiel, dass man zumindest weiß, wo er mal gewohnt hat, und findet dann auch in dem Zuge noch vielleicht die Mutter oder Geschwister oder in dem Fall einen Bruder, den er gehabt hat. Aber ansonsten weiß ich, wo er gearbeitet hat, aber ansonsten leider relativ wenig, was so sein privates Leben angeht. Und das ist ganz oft der Fall bei den Biografien, einfach weil die Nationalsozialisten sich ja dann schon sehr große Mühe gegeben haben, die Leute so vollständig auszuradieren und auch so die Spuren, die vielleicht hinterlassen haben, auszuwischen. Und wenn dann ganze Familien eben auch mitunter deportiert und ermordet wurden, gibt es in den seltensten oder ganz wenige Nachkommen oder keine Nachkommen mehr, die dann vielleicht auch nach dem Krieg noch hätten irgendwas über die Personen erzählen können. Und das begegnet mir eigentlich bei allen Biografien, wo die Protagonisten dann ermordet wurden, dass man da weniger findet als bei denen, die vielleicht überlebt haben und denen die Flucht gelungen ist.
Welche Biografie kannst du am meisten erzählen? Also welche hast du noch am detailreichsten erforschen können?
Da ist wie zum Beispiel, wie ich gesagt habe, die Biografie von dem Emil Salomon, dem Bruder von Eugen Salomon. Der war sehr aktiver Leichtathlet gewesen bei Mainz 05, sowohl vor dem Ersten Weltkrieg als auch danach. Hat dann in vielen regionalen Wettbewerben dann auch über die 400-Meter-Distanz gewonnen und seine Erfolge errungen, also war auch sehr sportlich, war auch schon wohl früh bei Mainz 05 dabei gewesen, also mindestens ab 1909. Und von dem habe ich herausgefunden, dass er Mitte der 20er nach Luxemburg der Liebe wegen gezogen ist, weil er da eine Frau kennengelernt hat und geheiratet hat. Dem ist die Flucht zum Beispiel gelungen. Der konnte erst nach Kuba und dann in die USA weiter emigrieren. Ist aber dann auch schon relativ zeitig nach dem Ende des Weltkriegs im Sommer 1945 zurückgekommen nach Luxemburg, hat dort wieder sein Geschäft, was er vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor den Nationalsozialisten hatte, wieder aufgebaut, hat dann seinen Namen geändert von Emil in Emile, also in die französische Version von Emil, einfach um sich so ein bisschen von diesem Deutschsein loszulösen. Und von ihm habe ich zum Beispiel die beiden Enkelinnen ausfindig machen können, die heute noch in Luxemburg wohnen. Und mit denen habe ich lange gesprochen und E-Mail-Kontakt gehabt. Und die wussten zum Beispiel von dieser Mainz 05-Phase oder von seiner Zeit in Mainz kaum etwas, weil er da auch dann wenig drüber gesprochen hat in seinen späteren Jahren. Die waren zum Beispiel dann auch darüber ganz dankbar über diese Informationen, weil sie einfach auch eine andere Seite von ihrem Großvater dann haben auch kennengelernt oder so eine kleine Beziehung jetzt auch zu der Stadt Mainz haben, die vorher gar nicht existent waren. Und das ist zum Beispiel auch ganz schön, die wollen jetzt demnächst irgendwann mal nach Mainz kommen und sich hier zum Beispiel die Stadt und die Punkte, wo er gewohnt hat oder auch wo auch Eugen Salomon gewohnt hat, mal anschauen und eben sich ein Bild machen, wie diese Stadt auch war, wo ihr Großvater mal eine Zeit lang gelebt hat oder aufgewachsen ist. Und diese Salomons haben zum Beispiel auch zu dem anderen Familienzweig mittlerweile gar keinen Kontakt mehr. Und das ist auch so eine schönes Ergebnis dieser Recherche, dass man die auch wieder zusammenführen konnte oder kann. dass man eben so eine Familie, die sich völlig aus den Augen verloren hat, wieder zusammenbringt. Und das war eine ganz schöne Biografie gewesen.
Das ist auch ein Aspekt, den man so gar nicht vor Augen hat, ne? Dass das so.
Ja, und das ist eigentlich ein super spannender Aspekt, diese Nachfahren ausfindig zu machen. Leider ist mir das nicht bei allen gelungen, aber um ein anderes Beispiel zu nennen, da gibt es eine Biografie in einem Heft, wo der Hugo Strauß war ein Sponsor von Mainz 05. Da war in einer Festschrift mit einer Anzeige und seinem Unternehmen präsent gewesen. Und er ist zum Beispiel mit seiner Frau nach Piaschki in Ostpolen deportiert worden. Und seine Tochter und sein Sohn konnte er noch mit so einem Kindertransport nach Großbritannien vorher bringen. Und die haben dort die Shoah überlebt. Und die Tochter ist dann Mitte der 50er nach Australien ausgewandert oder weitergezogen, als sie alt genug war. Und die habe ich über das Internet dann ausfindig machen können und hatte jetzt zuletzt mit der Kontakt. Und die wusste zum Beispiel auch überhaupt nichts von dieser Mainzer Zeit, weil sie einfach noch relativ jung war und sie nur irgendwann so Mitte der 50er, Ende der 50er die Meldung bekommen hat, ihre Eltern sind ermordet worden. Und ansonsten hatte die keine Informationen mehr. Und die war super dankbar, dass sie da jetzt quasi mit über 95 Jahren noch mal so eine andere Facette über das Leben von ihren Eltern bekommen hat. Wiederum hat sie mir dann auch noch Sachen gespiegelt, die sie noch so in der Erinnerung hatte, die auch so unser Bild jetzt, sage ich mal, von dieser Biografie noch ein bisschen vervollständigt. Also das ist schon, sie hat das immer so auch als sehr bewegenden Prozess beschrieben, weil da werden ja dann auch nochmal irgendwie so ganz alte Wunden aufgerissen. Gell? Also man muss sich ja immer vor Augen halten, die musste, keine Ahnung, mit 10, 11 hat die ihre Eltern zurückgelassen und wusste dann 10, 15 Jahre lang nicht, was mit ihren Eltern passiert ist. Und umgekehrt wussten die Eltern bis zu ihrem Tod ja auch nicht, wie es den Kindern geht. Und wenn man sich da mal so in diese Situation reinversetzt, gerade wenn man ja vielleicht selber Kinder hat, wie schwer es ist, die dann einfach in so einem Kinderalter oder jugendlichen Alter wegzuschicken und loszulassen und gar nicht zu wissen, was mit denen passiert. Also das ist ja eigentlich unvorstellbar. Gell? Also dieses persönliche Drama, was da ja dann auch so dahinter hängt. Also man weiß das ja zwar irgendwie so, die sind gestorben oder deportiert worden, ermordet worden, mussten ihre Heimat und Familie zurücklassen. Aber wenn man das erstmal so von so direkt betroffenen Menschen gespiegelt bekommt oder erzählt bekommt oder berichtet bekommt, dann ist das ja nochmal, hat das ja nochmal eine ganz andere Dimension, wie wenn man das vielleicht irgendwo mal in einem Text drüber liest. Mhm. Und das war schon sehr, ja, bewegend. Also als ich diese E-Mails das erste Mal von ihr im Postfach hatte, da hatte ich schon wirklich Gänsehaut gehabt, die mir über den Rücken gelaufen ist, als sie dann so berichtet hat von ihrem Abschied und von ihrer Zeit. Das war schon krass, ja.
Hast du vor, da nochmal also weiß mal gar nicht, ob man das sollte, aber ich meine, kann ja jeder selbst entscheiden. Würdest du da nochmal nachhaken wollen? Also vielleicht auch als O-Ton-Material?
Als was? Als O-Ton-Material?
Fürs Vereinsarchiv sozusagen?
Ja, ich bin da in einem Austausch mit ihr. Man muss sich halt ja auch vor Augen halten, die ist über 95 Jahre und scheinbar schon noch ganz fit, was Computer und Handy angeht. Also wir schreiben seitdem immer mal hin und her und sie betont dann immer, dass sie viel zu tun hat noch, scheinbar ist sie gut ausgelastet in ihrem Alter. Die schickt schon immer noch mal so Informationen, an was sie sich erinnert und manchmal ist das ja auch ein Prozess, gell? Also was dir jetzt heute vielleicht nicht einfällt, das kommt ja dann vielleicht in den nächsten Tagen oder mit einer Woche Abstand ploppt sowas ja auf. Also das kann man sich wahrscheinlich selbst gar nicht so in diese Situation reinversetzen, was das ja dann alles so Unterbewusstsein auch aufwirbelt. Und ich bin da auf jeden Fall dran und es ist auch eigentlich mein Antrieb da bei anderen Personen, wo ich weiß oder vermute, dass es Nachkommen gibt, die auch noch ausfindig zu machen, weil ich das wirklich einen sehr spannenden Anknüpfungspunkt finde, den Menschen dann auch so ein bisschen was von dem Leben ihrer Familie so zurückzugeben, was sie vielleicht so gar nicht auf dem Schirm haben.
Kommen wir zurück zum Thema, also ja, zu den Biografien. Was sind weitere Biografien, die dir eindrücklich geblieben sind?
Ganz spannend finde ich auch die von Willi Hirsch. Da hatte ich am Anfang nur einen Nachnamen gehabt, wo ich keinen richtigen Vornamen zuordnen konnte, was die Verbindung zu Mainz 05 angeht. Und den habe ich zwischenzeitlich gar nicht so weiterverfolgt. Ich hatte auf dem Schirm, dass es ein paar Menschen mit dem Nachnamen Hirsch gibt, die auf der Deportationsliste standen und Hirsch ja auch generell schon so ein jüdischer Name ist, der häufiger vorkommt. Und ich wusste von dem, dass der ein paar Tore geschossen hat für Mainz 05, ein paar Einsätze hatte. Und ich bin dann irgendwann in einer jüdischen regionalen Zeitung über eine Meldung gestolpert, in der geschrieben wurde, dass eine jüdische Sportgruppe im November 1933 gegründet wurde. Und im ersten Spiel von dieser jüdischen Sportgruppe, Fußballmannschaft, taucht auf einmal ein Willi Hirsch auf. Und dort trifft er gleich im ersten Spiel zweimal, wird auch als so ein bisschen charakterisiert von seiner Statur her. Und das war so für mich der entscheidende Hinweis, dass das womöglich die gleiche Person ist. Und wenn man sich dann so die Zeitungsberichte über die Spiele, wo er für Mainz 05 gespielt hat, raussucht, da wird er dann auch weiter charakterisiert als klein, flink und so quirliger Stürmer. Und das passt halt genau auf die Biografie aus dieser jüdischen Zeitung. Und dann findet man plötzlich auch einen Ausweis, wo mit einem Foto von ihm, also einem Porträtfoto, so ein Passbild. Und wenn man das so vergleicht mit diesen Sportaufnahmen, die es von ihm dann auch 2-3 Stück gibt, gibt es auch eine gravierende Ähnlichkeit. Und da fügt sich so bei diesem Willi Hirsch dann so auch Puzzleteil für Puzzleteil zusammen. Und du hast auf einmal einen Spieler, der für Mainz 05 in der ersten Mannschaft über 30 Spiele dann gemacht hat mit Freundschaftsspielen und Testspielen und da reihenweise Tore geschossen hat, von dem man bisher auch nicht wusste. Und da hat mich dann ähnlich wie bei Siegfried Rosenbusch dann auch der Ehrgeiz gepackt und ich habe einfach mal dann für einen Zeitraum wieder alle Tageszeitungen mir aus dem Archiv raussuchen lassen, die da auf Mikrofilm digitalisiert sind und um einfach zu vervollständigen, seine ganzen Einsätze zu vervollständigen und möglichst auch aufzuschreiben, wie viele Tore er geschossen hat, wo wir wieder bei dieser sportlichen Biografie sind, gell? Die ja dann für uns Fußballleute dann doch irgendwie so relativ wichtig und identifikationsstiftend ist. Wie viele Tore hat er gemacht, wie viele Spiele, was hat er für eine Rolle gehabt, was auch einen Großteil dieser Biografie einnimmt, weil man ansonsten links und rechts gesehen wenig findet von ihm. Aber allein dieser Zufallsfund, sag ich mal, macht's schon besonders, dass man jetzt plötzlich aus einer anonymen Person, die nur ein Nachname war, einen Vornamen hat und das dann auch zumindest sportlich so ausfüttern kann, ist schon ganz, ganz gut gewesen oder ganz, ganz stark gewesen. Dann haben wir noch zum Beispiel Willi Holzmann im Heft, der auch für die erste Mannschaft als Spieler im Sturm gespielt hat. Der war zum Beispiel bei der Eröffnung des Stadions in Mainz, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Gegen Vasas Budapest stand er mit auf dem Feld. Der konnte auch emigrieren nach Frankreich, erst nach Straßburg, später dann weiter nach Kuba und ist dann nach der Shoah auch zurückgekehrt. Und bei ihm verliert sich dann plötzlich die Spur Mitte der 50er oder Mitte der 60er. Da habe ich dann auf einmal keine Anhaltspunkte mehr gefunden, auch was seine restliche Familie angeht. Das verliert sich dann alles ein bisschen. Ich weiß nicht, wann er ganz genau gestorben ist, wo er gestorben ist und wie sein weiteres Leben war. Ich weiß, gibt es so eine Ahnenforscher-Plattform. Da kannst du dir so ganze Stammbäume von jüdischen Familien raussuchen, die irgendwelche Menschen angelegt haben. Also die Familien nicht mal selbst pflegen, sondern irgendwelche Historiker, die sich da mit der jüdischen Community von Städten oder auch Ländern auseinandersetzen. Die haben da riesen Stammbäume angelegt und da taucht es zum Beispiel auch auf und da wird dieser Stammbaum weitergeführt, dass es auch heute noch Nachkommen in Frankreich geben muss. Aber ich bin an die Enkelin ist es, glaube ich, einfach bisher noch nicht rangekommen. Also wer da in Frankreich fit ist, was so Adressen rauszufinden ist, der kann sich gerne bei mir melden. Da bräuchte ich Input, um da die vielleicht noch ausfindig zu machen.
Jetzt würde mich interessieren, wenn du so, also ich gehe davon aus, das ist noch nicht vollständig, deine Recherche, oder? Du hast nicht jetzt hingehen können und irgendwie, keine Ahnung, dir die ersten 35 Jahre der Vereinsgeschichte nehmen können und dann sämtliche Namen durchforsten.
Nee, ich glaube, so eine Recherche ist mal grundsätzlich erstmal nie vollständig, weil theoretisch könnte ja immer irgendwann irgendwo nochmal eine Quelle aufploppen. Am Anfang bin ich so vorgegangen, ich habe mir alle Publikationen mal vorgenommen, die von Mainz 05 in den ersten oder bis 1933 herausgegeben wurden. Also das war nicht viel, das waren zwei Festschriften, es gibt ein paar Vereinsmagazine und im ersten Schritt habe ich mir da mal alle Namen rausgeschrieben, die ich gefunden habe. Und diese Liste von keine Ahnung wie vielen Namen habe ich dann abgeglichen mit den Deportationslisten, die aus Mainz abgegangen sind und mit den Auswanderungslisten. Und der Schnittmenge, die dieser drei Namenspoole ergeben quasi die 12 Namen, die ich da jetzt habe. Ich gehe aber davon aus, dass das nicht alles ist, sondern dass es noch viel mehr Menschen mit jüdischem Hintergrund gab. Das Problem ist, dass man ganz oft nur Nachnamen hat. Gerade in den Zeitungstexten tauchen, wenn es um Mannschaften geht, oftmals nur die Nachnamen auf. Und das dann konkret zuzuordnen zu irgendwelchen Vornamen, die vielleicht auf Deportationslisten stehen, ist dann natürlich auch immer so ein bisschen auf wackeligen Beinen gestellt oder auch mitunter sind es dann nur Annahmen, die vielleicht nicht so 100% wasserfest sind. Und ich habe in dem Heft jetzt nur die drinne, von denen ich mir mit einem hohen Prozentsatz sicher bin. Also ich habe noch eins, zwei, wo ich so ein bisschen Fragezeichen habe, wo ich nochmal suchen muss, wo ich vielleicht auch hoffe, irgendwann nochmal was, einen Anknüpfungspunkt zu finden. Aber so ganz abgeschlossen ist diese Suche natürlich nicht und auch wird sie, glaube ich, auch nie sein, weil man auch immer mal wieder Quellen, die man vielleicht schon durchgesucht hat, auch einfach nochmal überprüfen muss. Es kann ja immer mal jemandem was drunter durchgehen. Gerade diese Digitalisierung ermöglicht ja dann auch auf einmal Zugänge zu Quellen, die du vielleicht jetzt noch nicht hast, aber die vielleicht in 5 oder 10 Jahren digitalisiert sind. Und das bietet ja auch immer nochmal Anknüpfungspunkte und Möglichkeiten, denen man nachgehen könnte.
Würde mich interessieren, so insgesamt, wenn du jetzt so diese Biografien dir durchschaust, welche Rolle würdest du sagen, haben diese Menschen im Verein gespielt zu dieser Zeit? Also wie wichtig waren die vielleicht für den Verein? Gibt es irgendwie eine Richtung, in die sie besonders aktiv waren? Also sind viele Fußballer darunter oder eben viel Funktionäre? Wie würdest du das, also wie ist deine Wahrnehmung, wenn du so auf diese Biografien schaust, wenn es jetzt rein auf Mainz 05 bezogen ist?
Also es ist ganz unterschiedlich. Du hast eben 2, 3 Leute, die dann auch im Vorstand aktiv waren. Der Eugen Salomon, der zum Beispiel eine ganz prominente Stellung hatte, der auch ganz, ganz viele verschiedene Ämter oder Anknüpfungspunkte hatten. Dann haben wir noch einen anderen, den Karl Lahnstein, der war auch im Vorstand aktiv. Der war aber auch gleichzeitig Sponsor mit seinem großen Kaufhaus bei Mainz 05 gewesen. Dann habe ich noch 3, 4 andere Unternehmen oder Besitzer von Unternehmen, die als Sponsor aufgetreten sind. Ich habe eben den Wilhelm Holzmann und den Willi Hirsch, die aktive Spieler waren. Siegfried Rosenbusch eben, der im Vergnügungsausschuss war, der so die Spaßkanone im Verein war, die gute Seele, Trainer und Spieler von der 3. und 4. Mannschaft. Also es ist ein ganz, ganz breites Spektrum und ich würde auch fast sagen, in alle Bereiche dieses Vereins, also sowohl so ganz oben in Führungsebene, würde ich es mal nennen, als auch auf Spielerebene. Und da gibt es auch wahrscheinlich oder ganz viele Menschen, die vielleicht nie irgendwie in Erscheinung getreten sind, die man gar nicht greifen kann, weil sie eben nie irgendwo aufgeschrieben wurden, die aber ins Stadion gegangen sind, die vielleicht Teil dieses Vereins waren, die, keine Ahnung, vielleicht regelmäßig im Vereinsheim waren und an Veranstaltungen teilgenommen haben vom Verein, die du halt einfach nie greifen kannst, noch nie ausfindig machen kannst.
Wenn du, ich gehe davon aus, wenn man sich mit sowas beschäftigt, dann muss man sich ja zwangsläufig auch damit beschäftigen, wie sich der eigene Lieblingsverein eben in dieser Zeit von 33 mal frühst, also spätestens kann man ja eigentlich sagen, ich weiß nicht, wie in Mainz die Situation vorher war, bis eben 45 sich verhalten hat. Also sprich, wie kann man irgendwie feststellen, wann es die ersten, ja, wann es den ersten, wie soll man es ausdrücken? Also wann ist Mainz 0 oder wann hast du feststellen können, dass bei Mainz 05 irgendwie so das faschistische Einzug gehalten hat?
Die Stimmung gekippt ist.
Genau.
Ja, ich glaube, das war spätestens im Sommer 1933, als dann auch in Mainz die Sportvereine gleichgeschaltet sind, als sich Mainz 05 dann auch in der Gleichschaltungsversammlung dem Führerprinzip untergeordnet hat. Und das war letztendlich so der allerspätestens Knackpunkt. Im ersten Spiel danach wurde zum Beispiel direkt in einem roten Trikot mit Hakenkreuz auf der Brust gespielt. Mitglieder von SA, SS und vom Stahlhelm hatten dann plötzlich freien Eintritt im Stadion. Es wurden große Reden geschwungen, mit Sieg Heil und Horst-Wessel-Lied gesungen. Und das wird auch der Punkt gewesen sein, an dem dann vermutlich die jüdischen Mitglieder ausgeschlossen wurden. So ganz genau lässt sich nicht belegen, weil es keine Mitgliederlisten irgendwie gibt, wo man das nachvollziehen könnte. Aber der Sommer 33 wird allerspätestens der auch bei Mainz 05 der große Knackpunkt gewesen sein. Gibt dann noch so ein paar Anhaltspunkte, die man auch erwähnen muss in dem Zusammenhang. Zum Beispiel 1932 hat Adolf Hitler im Stadion von Mainz 05 gesprochen vor knapp 25.000 Menschen, die in das Stadion gekommen sind, die das Rund und den Platz gefüllt haben. Also das muss wohl aus allen Nähten gebrochen sein. Allerdings hat diese Veranstaltung im Fort Bing, also wie das Stadion damals hieß, auch eine relativ große Kontroverse innerhalb des Vereins scheinbar ausgelöst, weil Mainz 05 sah sich am Tag der Veranstaltung mit Hitler noch genötigt, in der Tageszeitung eine Richtigstellung oder eine Stellungnahme abdrucken zu lassen, wo man sagt, man ist politisch neutral. Also man steht da allen Seiten offen gegenüber oder bietet allen so ein bisschen zu Hause. Also hat sich versucht, da noch so in Neutralität vielleicht auch irgendwie zu üben. Aber meine Vermutung oder meine These in dem Zusammenhang ist halt auch ganz einfach, dass die Nationalsozialisten schon bewusst an das Fort Bingen wollten und dort diese Veranstaltung abhalten, weil das eben die größte Sportstätte in Mainz war und auch die wahrscheinlich eben, weil sie so eng mit Mainz 05 verknüpft war, auch so ein Aushängeschild war. Man hätte es sich zum Beispiel einfach machen können und 500 Meter weiter stand damals schon das Bruchwegstadion in seiner ersten Ausbauphase, nenne ich es mal, frisch eröffnet. Ähnlich groß, eine städtische Einrichtung, die hätte man vermutlich sogar viel einfacher oder ohne größere Diskussionen bekommen, als man das vielleicht mit diesem vereinseigenen Gelände hätte machen können. Und das ist so noch ein, denke ich, ein ganz wichtiger Meilenstein und genauso diese Stuttgarter Erklärung, die im Anfang April 1933 von den süddeutschen Vereinen verfasst wurde, wo Mainz 05 keiner der Unterzeichner war, was ich aber auch nicht festmachen will daran, dass sie das, was da in dieser Stuttgarter Erklärung festgeschrieben wurde, also dass man die Juden aus dem Verein ausschließen will, nicht mitgetragen hätte oder sich dagegen gestellt hätte. Also das war jetzt kein Ungehorsam oder so in meinen Augen, dass man da nicht unterschrieben hat, sondern schlicht und ergreifend wird man an diesem Tag einfach nicht in Stuttgart anwesend gewesen sein, weil man zeitgleich gegen Wormatia Worms gespielt hat. Und das erklärt auch, warum Wormatia Worms und Mainz 05 die einzigen beiden Vereine aus dem süddeutschen Raum waren, die das nicht unterschrieben haben, weil die einfach zeitgleich zu dieser Versammlung gegeneinander gespielt haben. Und ich vermute, dass die keine personellen Kapazitäten hatten, um da zeitgleich jemand nach Stuttgart zu schicken.
um diese Erklärung zu unterzeichnen oder an dieser Verbandstagung teilzunehmen.
Muss man, glaube ich, für die jüngeren Menschen oder für die jüngeren HörerInnen unter euch, muss man dann, glaube ich, darauf hinweisen, Mainz 05 und Mamazia Worms, das war mal ein ewiges Derby. Mhm. Das ganz Besondere. Mittlerweile leider schon lange nicht mehr stattgefunden.
Mamazia war sogar lange Zeit der erfolgreichere Verein gewesen oder haben auch zeitweise dann 70er, 80er zweite Liga gespielt, wo wir dann nur Zweiter und Dritter unterwegs waren. Also zeitweise sicherlich erfolgreicher wie wir gewesen, ja.
Mhm. Gibt auch eine Folge zu Mamazia Worms in diesem Archiv. Kommen wir zurück zur Geschichte. Wäre die Frage, die jetzt dazu passend wäre, nämlich, du hast vorhin schon mal erwähnt, Mainz 05 wurde auch irgendwie immer wieder so ein bisschen als Jutenclub bezeichnet oder zumindest konnte man Spuren davon finden, dass es so ist. Wie passt das zusammen mit dem, was du gerade erzählt hast?
Ja, ich führe es einfach darauf zurück, dass es bei Mainz 05 eine Zeit lang relativ viele Juden gegeben haben muss. Und das belegt ja auch meine Recherche ein Stück weit, dass die dann teilweise auch in Führungspersönlichkeiten waren und dass ich das irgendwie dann so ein bisschen als Schimpfwort dann auch mitunter im Mainzer Sprachgebrauch eingebürgert hat. Aber für mich zeigt das einfach, dass es diese Verwurzelung schon gegeben hat und dass diese jüdische Facette bei Mainz 05 schon eben auch sehr bedeutend war und auch, dass man das so wahrgenommen hat, also dass diese Leute dann vielleicht von heute auf morgen dann auch weg waren und gefehlt haben auch mitunter.
Wie hat sich Mainz 05 denn so verhalten in dieser Zeit dann nach 33? Oder konntest du irgendwo Spuren mitbekommen, dass es mal irgendwo eine Diskussion zu irgendeinem Punkt gab?
Also ehrlich gesagt habe ich mich mit der Zeit von 33 bis 45 jetzt noch nicht so intensiv auseinandergesetzt, sondern nur versucht, so ein bisschen das zusammenzutragen, was ich an anderer Stelle schon niedergeschrieben war. Sicherlich wäre das auch nochmal ein Zeitraum, den man ohne Frage intensiver beleuchten muss, weil für mich stellen sich dann auch ganz viele Fragen, welche Rolle der ein oder andere Vereinsfunktionär hatte, welche Rolle vielleicht der ein oder andere Spieler hatte. Und dann sind wir ja auch ganz schnell in den Nachkriegsjahren, wo wieder Leute in den Verein eingesetzt wurden, die vielleicht auch während der nationalsozialistischen Zeit eine Rolle gespielt haben. Das ist ohne Frage, so, keine Ahnung, 20 Jahre, 25 Jahre, die super, super spannend sind und denen man sich auch unbedingt nochmal intensiv widmen muss. Man findet so ein paar Quellen aus Nachkriegsjahren und auch aus vielen, vielen Jahren später, die natürlich dann auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind. Wurde ja dann auch viel geschönt oder viel auch verklärt dargestellt, in denen schon so erzählt wurde, dass nicht alle bei Mainz 05 mit diesem eingeschlagenen Weg glücklich waren, dass es da auch einige Widerstände gab, auch gerade was diese Gleichschaltungsversammlung angeht. Gibt es zum Beispiel noch so einen Anhaltspunkt, mit dem er darauf schließen könnte, dass wenige Tage nach dieser Führerwahl der Vereinsführer quasi den restlichen Vorstand, der gewählt wurde, einmal nahezu komplett austauscht und mit seinen Leuten besetzt. Also, dass die vielleicht nicht so, die ursprünglich Gewählten vielleicht nicht so auf Linie waren, wie er sich das erhofft hat oder er das wollte und er die deswegen von ihrer Wahl entbunden hat und seine eigenen Leute eingesetzt hat. Und dann gibt es noch zwei, drei andere Zeitzeugenberichte, die das eben berichten. Aber wie gesagt, das muss man alles ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und für den Verein als solches hat dann mit 1933 eine regelrechte Abwärtsspirale begonnen. Also man hat dann ab Sommer 33 in der Gauliga zwar mitgespielt, was ja die höchste Liga in Deutschland war, ist da aber im ersten Jahr trotz zwei, drei hohen Siegen auch gegen Frankfurt und gegen Kaiserslautern sang- und klanglos abgestiegen. Obwohl man sogar einen relativ prominenten Trainer hatte. Man hatte nämlich den Paul Oswald als Trainer, der später mit Eintracht Frankfurt noch deutscher Meister wurde, der zu dieser Zeit auch Co-Trainer vom Reichstrainer Otto Nerz war. Also ein großer Name, aber der hat es irgendwie sportlich in Mainz nicht so zum Laufen gebracht. Man ist abgestiegen und war dann bis 1945 oder 1944, als das Fußballsystem zusammengebrochen ist, auch nur zweitklassig gewesen. Also man hat es nie geschafft, nochmal irgendwie in die Gauliga zurückzukommen, wäre sogar fast in die dritte Liga abgestiegen, was nur verhindert wurde, weil es eine Ligareform dann nochmal gab. Man wurde enteignet, also man hat das Stadion enteignet bekommen, auf dem dann eine Flakkaserne gebaut wurde. Man hatte keine Kohle gehabt, also kein Geld. Man war wirklich kurz vor dem Aus gewesen und hat sich dann nur noch gerettet, weil man doch noch einen anderen Verein gefunden hat oder zugewiesen bekommen hat, der mit Mainz 05 dann fusioniert hat. Und das hat dann so ein bisschen den Abwärtstrend dann auch gestoppt. Ansonsten wäre das Mainz 05 wahrscheinlich einfach vor dem Ende des Weltkriegs zugrunde gegangen.
Bevor wir jetzt gleich wieder einen Schritt zurück machen, kurze Frage, weil du die Fusion jetzt schon angesprochen hast. Spannend ist, da gibt es dann die gescheiterte Fusion mit einem Großverein, mit Hertha BSC. Finde ich sehr fantastisch, weil im ersten Moment habe ich erstmal kurz gestutzt, bis ich dann gesehen habe, okay, da fehlt ein H, ein Wort. Das erklärt's. Und das andere war dann, dass man dann lesen kann, es gab dann eine Fusion mit dem Reichsbahner SV,
genau.
Bruchweg. Ja. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was kurz zu erklären, weil das fand ich doch sehr, sehr spannend, diese Hintergründe, und vor allen Dingen, weil damit ja auch die Geschichte am Bruchweg, mit dem man eigentlich Mainz 05 ja nun mal verbindet,
beginnt. Diese Fusion mit Reichsbahn SV war dann quasi eine Zweckehe, sage ich mal. Da gab es dann auch eine personelle Verstrickung, weil der Vorsitzende des Reichsbahn SV war in den Jahren davor wohl mal Kassenwart bei Mainz 05 gewesen, und der hat das dann mehr oder weniger eingefädelt oder hat dann seinen Reichsbahn SV dafür geöffnet, für diese Fusion, und das war dann die Rettung für Mainz 05. Und man hat dann in der Zeit nach dieser Fusion dann auch das Bruchwegstadion als Spielstätte zugewiesen bekommen. Mainz 05 war vorher mehr oder weniger heimatlos, nur über andere Plätze getingelt und hat sich seine Spielstätten immer so zusammensuchen müssen. Mit dem Bruchwegstadion, das hieß damals Herbert-Norkus-Kampfbahn, nach einem ermordeten Hitlerjungen, zugewiesen bekommen. Und das war eigentlich erst der Startschuss für die Heimat Bruchweg in Verbindung mit Mainz 05. Davor wurde das Stadion eigentlich für andere oder von anderen Vereinen in der Stadt genutzt.
Ist die Fusion nochmal irgendwann aufgelöst worden oder ist der andere Verein sozusagen im FSV Mainz 05 geschluckt worden?
Weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also nach 1945 ist der Verein dann wieder als Mainz 05 aufgetreten und diesen Reichsbahn SV, der ist dann auf einmal wieder verschwunden. Aber auch das wäre so ein super spannendes Thema, wie das alles gelaufen ist und welche personellen Verstrickungen es da noch mehr gab. Und es steht sicherlich auch noch auf meiner Agenda irgendwann mal.
Die Agenda, die dürfte sehr, sehr lang sein. Ja. Kommen wir zurück zum Heft, weil du hast im Heft natürlich nicht nur so ein bisschen die Geschichte von Mainz 05 in jener Zeit drin, sondern du beschäftigst dich natürlich auch mit dem jüdischen Sport in Mainz. Auch das, dazu findet man von dir einen Text da drin. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu diesem jüdischen Sport in Mainz erzählen und vor allen Dingen vielleicht auch, welche der Biografien, die du ja jetzt erwähnt oder die du erwähnt hast, da vielleicht dann auch nochmal eine Rolle gespielt haben, wenn sie denn eine Rolle gespielt haben?
Also ehrlicherweise gesagt, der Text ist nicht von mir. Ich habe den zu großen Teilen mir klauen dürfen von jemandem aus dem Haus des Erinnerns in Mainz, der den vor ein paar Jahren während Corona mal geschrieben hat und der sich dem Thema gewidmet hat oder oberflächlich mal mit auseinandergesetzt hat, weil vieles ist auch in, was den Sport in Mainz oder den jüdischen Sport in Mainz angeht, auch noch gar nicht so aufgearbeitet, beziehungsweise hat man sich noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt. Eben weil auch viele Quellen fehlen, weil man nicht so viele Anhaltspunkte findet. Aber es gab schon jüdische Menschen, die halt eben Sport getrieben haben. Alles andere wäre ja auch verwunderlich, wenn das in Mainz nicht so gewesen ist. Man hatte in Mainz zum Beispiel auch einen Sportverein mit dem Namen Hakoa, der auch Fußball gespielt hat, der aber auch Tourenveranstaltungen auch im Stadion von Mainz 05 abgehalten hat. Also auch da wird es eine Beziehung untereinander gegeben haben, was ja auch auf dieses jüdische Mainz 05 wieder schließen lässt. Und genau, es gab eben diese jüdische Sportler-Community, die alles Mögliche gemacht haben, also auch Tennis, Turnen, Boxen, Leichtathletik, also alle möglichen Sportarten betrieben hat Und ganz interessant ist, dass eben 1933, als die Juden aus den Sportvereinen ausgeschlossen wurden, die ja trotzdem noch Sport weiter betreiben durften, die haben sich dann relativ schnell in so einem eigenen Sportverband, sage ich mal, organisiert, ihre eigenen Sportgruppen gegründet. Auch die haben wieder alle möglichen an Sportarten, von Touren über Hockey, Schwimmen, Turnen, Leichtathletik, aber auch Fußball angeboten. Und da hat sich dann auch in Mainz eine Fußballmannschaft gefunden, in der auch mit Siegfried Rosenbusch und dem Wille Hirsch eben die zwei Protagonisten drinne waren, die auch bei Mainz 05 schon eine Rolle gespielt haben. Der Siegfried Rosenbusch als Trainer dieser Sportgruppe Fußball und der Wille Hirsch, wie ich ja auch schon erzählt hatte, als Stürmer dieser Mannschaft. Und die haben eben gegen andere Mannschaften aus dem Rhein-Main-Gebiet gespielt und haben sich da in so einer Liga auch organisiert, gegeneinander gekickt. Da findet man dann auch die Ergebnisse mitunter und Tabellen und leider dann keine genauen oder detaillierten Aufstellungen mehr. Die sind dann irgendwann, werden nur noch die Ergebnisse abgedruckt, aber da gab es schon dann noch für einige Jahre in der jüdischen Community ein reges Sportleben und einen sportlichen Austausch miteinander, bis auch das dann von den Nationalsozialisten verboten und unterbunden wurde.
Was mir aufgefallen ist oder was auffällt, wenn man sich die Lebensläufe oder die Biografien so ein bisschen anschaut, ist im Grunde alle, die deportiert wurden, wurden nach Piaski deportiert. Mhm. Ist das etwas, was von Mainz grundsätzlich aus so geschehen ist oder woran oder wie würdest du oder erklärst du dir, dass das so beständig sozusagen der Fall ist?
Na, es gab aus Mainz zwei Transporte. Einer ist nach Piaski gegangen, also mit einem Zwischenstopp in Darmstadt, wo die Mainzer Juden gemeinsam mit anderen Juden aus dem Rheinhessischen, aber auch aus dem Südhessischen, also ganz viele aus Bingen, Worms, Alzey, aber auch Bergstraße, Darmstadt, gesammelt wurden und dann nach Piaski gebracht wurden. Das war einer der Transporte und ein zweiter Transport ging nach Theresienstadt. Und das waren die beiden einzigen Transporte, die aus Mainz weggingen. Und danach war quasi die jüdische Community in Mainz nahezu ausgelöscht. Und eben in diesem einen Transport, der nach Piaski ging, war größtenteils die jüngeren Menschen drinne, weil nach Theresienstadt kamen ja größtenteils Menschen, die ein etwas gehobeneres Alter hatten schon.
Okay. Kannst du vielleicht was dazu erzählen? Ich nehme an, du wirst ja dann geschaut haben, was war das für ein Lager? Was konntest du da sozusagen herausfinden zu dem Lager?
Also Piaski war jetzt nicht das Vernichtungslager, wie man es jetzt von zum Beispiel Auschwitz kennt, wo es Gaskammern gab und die Leute dann nach Ankunft ins Gas geschickt wurden, sondern Piaski war eher ein Ghetto gewesen, schon so ein bisschen wie Theresienstadt vielleicht, also sicherlich nicht dieses Vorzeigeghetto, was Theresienstadt ja mitunter war, sondern es war ein jüdisches Ghetto, das dann auch für die Transporte, die aus Deutschland kamen, dann erstmal geräumt wurde. Also die polnischen Juden mussten da mehr oder weniger weg, um Platz zu machen für die deutschen Juden, die dann dort kamen. Und dann verliert sich so ein bisschen die Spur, was mit den Mainzer Juden passiert ist, weil es da scheinbar keine Aufzeichnungen oder keine Überlieferungen gibt. Man weiß wohl, dass die ein paar Tage nach ihrer Ankunft in Piaski, also um auch nach Piaski zu kommen, mussten sie erst noch mal ein paar Kilometer Fußmarsch absolvieren vom nächstgelegenen Bahnhof. Und in den Tagen nach Ankunft oder in den Wochen nach Ankunft müssen die dann alle in einem nahen Waldstück erschossen wurden. Und damit verliert sich mehr oder weniger die Spuren. Also wir kennen zum Beispiel von den Leuten, die in diesem Zug saßen, auch nicht die genauen Todesdaten. Es gibt noch 1-2 Postkarten, die aus Piaski nach Mainz zurückgeschickt aus Piaski nach Mainz geschickt wurden. So. Aber ansonsten verliert sich die Spur dann von diesen Menschen da in Ostpolen. Und da erinnert wohl auch heute nur noch ganz wenig daran. Also es gibt wohl, wie ich gehört habe, ein kleines Denkmal, was daran erinnert. Aber ansonsten ist das dort weitestgehend auch nicht präsent, so wie wir es jetzt von anderen Ghettos oder Konzentrationslager kennt, wo eine große Erinnerungsarbeit gemacht wird.
Wo liegt dieses Piaschki in Polen?
Relativ weit im Osten, also nicht so weit von der ukrainischen Grenze entfernt, bei Lubin, also relativ nah an Lubin.
Wir haben vor uns, oder ich habe ja eingeleitet mit Eugen Salomon, und ich vermute, wenn ich dich jetzt frage, wie die Formen des Gedenkens bei Mainz 05 heutzutage aussehen zum Thema jüdischem Vereinsmitglieder, dann wird sich das wahrscheinlich um Eugen Salomon drehen, oder? Gibt es da auch anderes?
Genau, nee, eigentlich ist Eugen Salomon der Leuchtturm oder das große Aushängeschild bei Mainz 05 oder in Verbindung mit Mainz 05, der, wie soll ich sagen, der am präsentesten ist. Also eben, was aber für mich auch damit zusammenhängt, weil man bisher ja keine großen Alternativen hatte, stand der halt relativ prominent im Fokus. Nach ihm ist ja auch die Straße, die zur Arena führt, benannt. Er ist ja auch regelmäßig auf Choreos präsent. Es gibt ja ganz viele Sticker mittlerweile, auf denen er drauf ist. Also er ist schon so das prägende Element dieser Erinnerungskultur.
Jetzt mal so gefragt. Ich meine, du hast dieses Heft vermutlich so ziemlich fast, also du wirst jetzt natürlich sagen, nein, da hat der und der und der noch mit dran gearbeitet. Aber wenn man es jetzt mal grundsätzlich aus dem Fanzine-Kontext sehen würde, kann man ja sagen, du hast das Ding allein auf die Beine gestellt. Wenn du dir Ansprechpartner suchen musstest aus dem Umfeld von Mainz 05, gab es da Hilfestellung? Also konntest du Menschen finden, mit denen du darüber sprechen konntest, die dir da helfen konnten in irgendeiner Form?
Weitestgehend nicht, weil eben über diese Zeit relativ wenig bekannt ist, beziehungsweise man sich einfach mit dieser Zeit auch noch nicht im Detail auseinandergesetzt wurde. Also ich hatte ein paar Quellen gehabt, in denen ich suchen konnte. Ich hatte auch eine Person, der bei Mainz 05 so ein bisschen das Vereinsarchiv betreut, mit dem ich mal drüber gesprochen hatte, aber auch der wusste nicht allzu viel, was das angeht, und von da habe ich mir das eigentlich größtenteils in verschiedenen Quellen alles eigenständig zusammengesucht.
Wie hat der Verein auf die Recherche und auf das Heft reagiert?
Zu Teilen überrascht, auch beeindruckt, dass es ja dann doch so viel gibt, auch schon wohlwollend, dass das mal jemand so detailliert und ausführlich angepackt hat und bearbeitet hat. Für mich lässt sich das allerdings noch nicht ganz so sehr messen oder irgendwie diese Wertschätzung abgreifen, weil ich finde, das ist auch sicherlich noch so ein Prozess, der jetzt die nächsten Jahre irgendwie laufen muss und sich dann erst zeigt, wie sehr man diese Personen dann auch in diese Vereinsidentität zurückholt oder implementiert. Also ich würde es mir zum Beispiel sehr wünschen, dass diese 11 in Anführungszeichen neuen jüdischen Biografien dann genauso behandelt oder genauso eine Aufmerksamkeit erfahren würden, wie es zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren zunehmend mit Eugen Salomon passiert ist. Also ich wäre dann schon irgendwie ein bisschen traurig oder betrübt darüber, wenn man sich jetzt auch die nächsten Jahre immer nur so auf den Eugen Salomon weiterhin versteift und nicht die anderen in diese Wahrnehmung zurückholt. Also wenn der Eugen Salomon immer dann nur noch weiter und weiter und weiter so prominent im Fokus steht, dann finde ich, wird das den anderen 11, die man jetzt auch kennt, nicht ganz so gerecht.
Ich habe gesehen bei der Recherche für die Folge, dass du schon auf mindestens einmal auf einem Podium gestanden hast, und den Mainzer Fans oder Mitgliedern oder wer auch immer die BesucherInnen dann waren bei dieser Diskussion oder bei diesem Vortrag, ja, ein bisschen was darüber erzählt hast. Welches Gefühl hattest du so oder welche Rückmeldung, welches Feedback hast du so bekommen aus der Mitgliedschaft, aus der Fanszene rund um den Verein?
Auch da ähnlich wie mit den Vereinsoffiziellen. Also ich hatte schon zwei Vorträge, die ich gehalten habe. Einmal in einem quasi so als Heftpräsentation, wo ich auch Menschen aus allen Vereinsgremien eingeladen hatte, aber auch aus der Fanszene, aus den Institutionen. Die kamen an dem ersten Abend zusammen. Da war das Feedback schon, also große Augen, beeindruckt gewesen von den Ergebnissen. Und das war auch der Tenor, den ich bei der zweiten Veranstaltung, die offen für alle war, bekommen habe und den ich auch jetzt so anhand des Feedbacks, wenn es dann doch mal von den spärlichen Rückmeldungen welche gab, die mir das immer gespiegelt haben, dass das, was da in dem Heft drin steht, ja schon sehr eindruckend und auch sehr horizonterweiternd, würde ich es jetzt mal nennen, ist. Also, dass das für alle neu ist oder für vieles neu ist und auf jeden Fall ihr Blick oder ihren Blickwinkel auch deutlich erweitert. Also von daher ist da, glaube ich, schon ein guter Anfang gemacht und das muss ich ja dann jetzt auch verbreiten und ich finde, das müssen wir auch als Fans dann irgendwie aufnehmen und verbreiten und dann auch irgendwie nach außen leben. Auch da ist es, wie ich eben schon gesagt habe, lässt sich ja dann, finde ich, auch nur oder in den nächsten Jahren erst so ein bisschen messen, wie sehr man das dann auch in die eigene Identität implementiert.
Wenn du dir was wünschen hättest dürfen oder dir was wünschen dürftest, es käme jetzt irgendein Funktionär vom FSV Mainz 05, der eben solche Dinge entscheiden darf oder darüber ja, richten darf, kommt zu dir und sagt, was hast du dir vorgestellt, wie sollen wir mit dem, was du da erforscht hast, mit dieser Recherche, was sollen wir machen mit diesen Ergebnissen, was würdest du dir wünschen, was der Verein machen soll?
Oh, das ist eine gute Frage. Die habe ich mir so noch gar nicht gestellt, weil sie, glaube ich, auch ein Stück weit so illusorisch ist. Oder ich nicht dran glaube, dass da irgendjemand kommt und diese Frage stellen wird. Ja, ich glaube, ich habe es ja eben schon gesagt, also dass man die aufnimmt, dass man nicht nur Anfang März an Eugen Salomons Geburtstag vielleicht an ihn denkt, sondern eben auch an den Geburtstagen für die anderen 11 denkt oder dass man vielleicht jetzt auch sich einfach mal das Geld investiert und unabhängige Historiker auch beauftragt, die sich hinsetzen und dieses ganze Thema nochmal aufrollen. Also ich bin ja nur ein Laie, ich habe mich ja selbst in dieses Thema reingefuchst und mir meine Quellen zusammengesucht. Und da gibt es ja sicherlich, wenn da jemand Studiertes und Professionelles rangeht, nochmal vielleicht andere Anknüpfungspunkte oder der findet Sachen, an die ich vielleicht nicht gedacht habe oder die ich nicht gefunden habe. Und das wäre eigentlich, glaube ich, mein allergrößter Wunsch, dass sich mit dieser jüdischen Geschichte auseinandergesetzt wird, aber auch gleichzeitig mit der Zeit 33 bis 45 mal intensivst beschäftigt wird, weil ich finde, das ist einfach ein Zeitraum, der so wichtig ist, auch für die Vereinsidentität und wie man auch selbst mit seiner Geschichte umgeht. Und davor wird sich immer noch so ein bisschen gedrückt, weil man sagt, oh, das ist so teuer und das kostet so viel Geld. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass sich diese Denkweise vielleicht ein bisschen ändert. Also sicherlich ist es wenn man da so einen privatwirtschaftlichen Maßstab anlegt, viel Geld, wenn man da von, keine Ahnung, 100, 200.000 Euro über 5 Jahre vielleicht spricht, aber in dem Millionen-Business Fußball-Bundesliga, wo auch mir mittlerweile über einen 130-Millionen-Etat verfügen und Spieler jetzt für 12 Millionen scheinbar kaufen können, finde ich einfach, dass dieses Geld da irgendwie mal bereitgestellt werden müsste.
Da gebe ich dir definitiv recht. Wie ist es eigentlich so, wenn du jetzt so schaust, der Vergleich vor der Arbeit am Heft und das, was du jetzt so für dich daraus oder was jetzt für dich nach dem Schreiben, nach diesem ganzen Recherchieren, worüber wir gleich nochmal so ein bisschen sprechen über die Recherche, aber wie hat sich da dein Blick so ganz persönlich auf Mainz 05 oder ja, auf den Verein vielleicht auch verändert, wenn es denn irgendeine Veränderung gab?
Der Blick auf Mainz 05 hat sich, glaube ich...
Also auf diesen Teil der Geschichte in Form von Mainz 05.
Ja gut, der hat sich natürlich schon viel verändert, weil er jetzt einfach, diese jüdische Geschichte ist ja jetzt für mich viel, viel größer geworden, als sie vorher war. Also vorher wusste man von Eugen Salomon, vorher hat man vielleicht noch so zwei, drei andere Anknüpfungspunkte gehabt, aber allein mit diesem Ausformulieren von den 11 Lebensgeschichten der anderen hat sich dieser Fokus ja enorm breiter aufgestellt und das war ist für mich sehr wertvoll und ich bin auch froh, dass ich diese viele Zeit da letztendlich investiert habe und allein für mich das gemacht habe, um meinen Horizont da so zu erweitern, aber auch, dass ich das dann in der Form allen anderen zur Verfügung stellen kann, weil auch, das ist ja nicht nur Wissen für mich oder ein paar weniger, also ich finde, das ist ja dann eine Mainz 05 Angelegenheit und soll auch allen offen stehen und allen irgendwann zur Verfügung stehen und auch jeder drüber Bescheid wissen.
Wenn ich jetzt auf die Idee käme und es wäre schon so ein bisschen so ein kleiner Traum oder es wäre auch wahrscheinlich schon ein großer Traum, mich mit bei Borussia Neunkirchen eben auch mal damit zu beschäftigen, mit diesem Thema. Was wären Learnings, die du mir mitgeben würdest, wo du sagen würdest, achte da drauf oder mach dir vorher dies oder keine Ahnung, irgendwelche Learnings, Lifehacks, wie man ja heute auf Neudeutsch sagt, die du mir empfehlen würdest.
Auf jeden Fall nicht zu früh sich entmutigen lassen oder die Flinte ins Korn werfen, sondern hartnäckig bleiben, am Ball bleiben, vielleicht auch einfach mal ein Vierteljahr die Sache zur Seite legen, wenn man genug hat oder nicht mehr weiterkommt und dann einfach seine Recherchewege vielleicht nochmal von Grund auf neu angehen und anderen Spuren nachgehen oder auch vielleicht vermeintlich aussichtslosen Spuren nachgehen, weil es lohnt sich doch immer mal wieder, dass es Anknüpfungspunkte gibt, dass sich vielleicht doch was ergibt. Und ich hatte auch unheimlich viele Stunden im Stadtarchiv, wo ich einfach nur durch Zeitungen gescrollt bin, wo ich nichts gefunden habe. Und dann kommt auf einmal der Moment, da taucht dann der Name, den du suchst, plötzlich wieder in einem Spielbericht auf. Und auch wenn es nur eine kleine Notiz ist, ist das dann, hat sich dann dieser ganze Aufwand letztendlich doch irgendwie gelohnt. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, jeder noch so kleinen Spur oder jedem noch so kleinen Anhaltspunkt dann auch versuchen nachzugehen, um da dann vielleicht doch irgendwie einen Erfolg rauszuziehen.
Kommen wir zu, also du hast über 3 Jahre daran gearbeitet, ne?
Ja, 3,5 locker. Also ich hatte schon mal 2017, 16 damit angefangen, so in die ersten Steps zu machen, dann hatte ich leider einen Festplattencrash gehabt, da war alles, was ich damals erarbeitet oder rausgesucht hatte, erstmal weg gewesen und dann hatte ich ein paar Jahre keinen Nerv, beziehungsweise auch wieder andere Sachen zu tun und ja, während Corona habe ich mich dann nochmal hingesetzt und habe nochmal angefangen mit dem, was ich damals schon gemacht hatte und mich dann so richtig tief reingekniet.
Du hast vorhin ja schon so ein bisschen erzählt, du hast angefangen, dass du dir erstmal die Festschriften und das, was du an offiziellem Material von Mainz 05 in jener Zeit gefunden hast, dir vorgenommen hast und danach Namen geschaut hast und damit dann, das war sozusagen der Ausgangspunkt deiner Recherche. Was hast du dann an weiteren Quellen gehabt? Also wie die Quellenlage mal grundsätzlich, die Quellenlage bei Mainz 05 in jener Zeit, also sowohl von 1905 bis eben, gehen wir bis 1937, 38.
Ganz schlecht. Also es gibt zwar ein Vereinsarchiv, aber das wurde jetzt erst in den letzten Jahren angefangen aufzubauen. Also man hat keine Unterlagen aus den ersten Jahren, aus den ersten 50 Jahren, aus den ersten 60 Jahren. Da ist nahezu nichts mehr existent, weil dann auch viel im Krieg verloren ist, gegangen ist, weil die Geschäftsstelle abgebrannt ist und es dann auch später nochmal einen Vorsitzenden gab, der wohl dann auch nochmal aus den Nachkriegsquellen viel entsorgt hat, weil man sich so diesem Geschichtsthema, das nicht so die Priorität hatte und von daher die Quellenlage bei Mainz 05 ist nahezu nicht existent, wodurch ich dann eben viel im Mainzer Stadtarchiv war, wo dann immerhin die Festschriften es gab, dann gibt es da noch ein paar Vereinszeitschriften und dann habe ich eben viel mit den Adressbüchern aus der Stadt gearbeitet, wo man dann immerhin so nachvollziehen konnte, wo die Personen gelebt haben, gewohnt haben, wo ihre Geschäfte vielleicht ihren Sitz hatten. Dann gibt es natürlich noch Geburtsurkunden, im Stadtarchiv, auf die man zugreifen kann, wo dann draus ersichtlich wird, wer waren die Eltern, Kinder, Familienmitglieder, wo man dann sich so ein bisschen Stammbaum dann auch mitunter aufbauen kann von den einzelnen Familien.
Ja, aber mach mal ein konkretes Beispiel. Du findest jetzt einen Namen in irgendeiner Mainzer, ne? Irgendeine Unterlage findest du jetzt oder einen Spielbericht, findest du jetzt einen Namen und dann gehst du los. Dann fängst du an im Stadtarchiv.
Genau, habe ich im Stadtarchiv, die haben eine Datenbank, wo sie alle Namen aufgelistet haben, dann hacke ich den da erstmal rein und guck. Dann hast du natürlich vielleicht auch ganz oft Namendopplungen, also wo es in der ganz langen Stadtgeschichte mehrere Menschen mit dem Namen gab, wo du dann erstmal deinen entsprechenden raussuchen musst. Und wenn du den dann gefunden hast, guckst du dir an, was es für Unterlagen in den Verzeichnissen gibt. Dann findest du die Geburtsurkunde zum Beispiel. Dann weißt du dann auch die Eltern, dann weißt du, wann er geboren ist, dann hast du vielleicht auch eine Adresse, die da drauf notiert wurde und dann hangelst du dich weiter und dann gibt's vielleicht zu dem einen oder anderen nochmal eine Akte, wo Dokumente von dem Unternehmen vielleicht auch mit drin sind, wo dir dann ein bisschen erzählt wird, wo heraus hervorgeht, was das für ein Unternehmen war, wie das vielleicht aufgestellt war. Und da gibt's einige Archive, die auch mittlerweile, das Landesarchiv zum Beispiel, ich war 2-3 Mal in Speyer gewesen, wo ich mir Nachkriegsakten von Wiedergutmachungsverfahren habe raussuchen lassen, wo die ja dann auch mitunter detailliert aufschlüsseln mussten, welche Vermögenswerte sie zurückgelassen haben oder wie das Unternehmen aufgestellt war, was für einen Fluchtweg oder Immigration die mussten sich ja dann regelrecht nackig machen, um dann noch ein paar tausend D-Mark dann einzustreichen, was diesen Verlust, den die erlitten haben, ja gar nicht in irgendeiner Form aufwiegen konnte. Ja, aber dann hatten die teilweise da ja dutzende Briefverkehre mit irgendwelchen deutschen Nachkriegsbehörden, um da diese Wiedergutmachungszahlungen zu erhalten. Und aus denen konnte man auch ganz viele wertvolle Schlüsse ziehen, weil sie ja dann auch mal so zwischen den Zeilen erzählen, was vielleicht mit den Familien passiert ist. Zum Beispiel bei Erwin Drucker, er konnte nach Amerika emigrieren, während er seine Familie zurücklassen musste, seine Frau und seine zwei Kinder, die dann in irgendwelchen Konzentrationslagern auch gestorben sind. Und für diesen Verlust hat er dann nach dem Krieg versucht, noch einen finanziellen Betrag zu bekommen, der das aber in keiner Form irgendwie natürlich aufwiegen kann. Und dann muss der sich da aber vor irgendwelchen deutschen Richtern mit Schilderungen und seinen Erlebnissen völlig bis auf die ausziehen, also so emotional ausziehen, weißt du, wie ich meine? Und da alles bis ins kleinste Detail für wenige tausend Euro dann aufbreiten, wenn man sich das reinversetzt, was allein das nochmal bedeutet hat, für die Person, das sich so auseinanderzusetzen, das ist ja eigentlich Wahnsinn, wie dann mit diesen Menschen dann da umgegangen wurde. Und genau, also so wieder ein bisschen abgewichen. Und dann gibt's noch das, keine Ahnung, jüdische Archiv und es gibt's unzählige Plattformen, wo man.
Wie war da für dich die Quellenlage im jüdischen Archiv? Also ist das relativ gut aufgestellt? Aber ich gehe davon aus, da ist ja wahrscheinlich auch ganz, ganz, ganz vieles weg.
Naja, es gibt eins, also ich weiß gar nicht, wo die sitzen. Die haben zum Beispiel ganz viele von den Mainzer Kennkarten, also die jüdischen Bürger als Ausweise ausgestellt bekommen haben, digitalisiert und auf ihrer Seite. Und habe ich auch 2-3 von meinen Protagonisten gefunden in dieser Datenbank. Aber dann verlierst du dich auch teilweise einfach nur in dieser Datenbank, weil du dir einen Ausweis nach den anderen anguckst, wo du weißt, es sind gar nicht deine gesuchten Personen, aber du einfach, wenn du ein Bild von den Personen, von den Menschen hast und dann auch liest, wo die gewohnt haben, was die vielleicht für körperliche Merkmale, die da vermerkt wurden, haben, was die für Berufe waren, das ja, fesselt dich ja dann schon irgendwie. Ja. Und dann habe ich auch mitunter eine Stunde oder zweimal irgendwo mich völlig verloren, ohne dass ich da überhaupt nur irgendwas für mein Ziel habe machen können. Ja, und mal findest du natürlich mehr, mal findest du gar nichts, mal sitzt du da vorm Computer, suchst in irgendeiner Datenbank stundenlang und hast gar nichts am Ende vom Tag. Und Da sind wir wieder an diesem Punkt, wo ich sagte, dass du dich dann auch nicht irgendwie entmutigen lassen von dem, dass du nichts findest.
Wie lief so die Arbeit mit Archiven? Du hast ja Arolsen Archives zum Beispiel, da hast du ja auch gegoogelt oder nachgeschaut, hast du ja erzählt gehabt. Ja. Wie ist da so die Arbeit? Also wie war da so die wie lange musstest du da warten auf Antworten? Wie zügig ging das oder wie zügig ging das auch nicht?
Kannst dir gar nicht ganz genau sagen, aber es ging relativ zügig. Also ich würde mal sagen, vielleicht 2 Monate. Also die waren echt schon relativ schnell. Du musst halt auf einer Datenbank so ein bisschen zumindest grob umreißen, was du suchst. Also Name am besten mit einem Geburtsdatum, vielleicht mit einer Adresse, Geburtsort. Und dann waren die schon relativ zackig, was das angeht. Und haben dir das dann komplett gescannt als PDF kostenlos zur Verfügung gestellt. Und das war natürlich auch eine sehr wertvolle Quelle, weil gerade von den Menschen, die deportiert sind, haben die dann doch einiges noch in ihrem Archiv, gerade wenn es darum geht, wenn dann Angehörige, die nach dem Krieg oder andere Personen, die nach dem Krieg gesucht haben zum Beispiel, dann ist es da alles sehr gut dokumentiert. Also das war schon eine sehr gute Quelle, die ich auch mit als erstes kontaktiert habe, die so ein bisschen auch mit Grundstein der ganzen Recherche waren. Ja.
Wie ich dein Heft aufgeschlagen habe, ich habe ja die anderen beiden Ausgaben auch schon gelesen, also das ist jetzt die dritte Ausgabe deines Fanzines, war ich sehr, sehr überrascht, denn der Schreibstil hat sich da durchaus ein bisschen gewandelt, was natürlich auch dem Thema geschuldet ist, dass man da mit einer gewissen Ernsthaftigkeit dann auch rangehen sollte. Und das ist dann vielleicht auch der Punkt, was ich unbedingt klar machen oder deutlich machen möchte damit, ist, man hätte auch glauben können, es hat ein Historiker geschrieben. Das hat mich sehr, sehr erstaunt, weil im Vergleich zu den anderen beiden Ausgaben ist das ein komplett anderer Schreibstil. Hast du dir noch irgendwie Hilfe von außen geholt? Irgendwie eben von Historikern, die dir nochmal geholfen haben, Dinge einzuschätzen, meine Meinung noch dazu zu geben, wo du dir vielleicht auch unschlüssig warst oder ob man das so als Quelle nutzen darf oder auch nicht oder, ne?
Also ja, ich hatte Unterstützung von einem Historiker, der ganz viel solche Ahnenforschung betreibt, professionell betreibt. Und den habe ich engagiert. Der hat mit meinen ersten Aufschlag mehr oder weniger schon so das erste Mal inhaltlich Korrektur gelesen. Also der hat so ein bisschen geprüft, ob meine Recherchewege schlüssig sind und hat mir auch ganz viel Input gegeben, was so Formulierungen angeht, wie man was vielleicht schreibt, wie man was auch korrekt schreibt. Und der hat ganz viel Input geliefert, der sehr wertvoll war und wo ich auch rückblickend froh bin, das gemacht zu haben und auch dieses Geld, was der natürlich wollte, investiert habe, einfach weil es diesen Text an sich nochmal sehr aufgewertet hat. Und wenn ich jetzt meine erste Version, die ich geschrieben habe, die ich ihm geschickt habe, mit dem vergleiche, was da jetzt abgedruckt ist, ist das schon ein gehöriger Unterschied, wo man schon deutlich erkennt und der auch nochmal so ein bisschen, naja, professioneller irgendwie anmutet, als es im ersten Aufschlag war.
Schön, dass du das so ehrlich erzählst. Das Fanzine selbst, vielleicht kannst du noch ein bisschen was zum Inhalt erzählen. Also wir haben ja schon so ein paar Stichpunkte gegeben, was einen da in diesem Heft erwartet. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen was mehr dazu erzählen.
Genau, also neben diesen 12 Biografien, die ich da ja ausführlich behandle und auch mit vielen Bildern und Dokumenten untermauer, die einen optischen Eindruck vermitteln, gibt es eben noch einen relativ langen Einführungstext, der so ein bisschen erklärt, wie Mainz 05 in den ersten Jahren aufgestellt war, wie er sich dann bis 33 entwickelt hat, aber auch dann in den Jahren danach entwickelt hat. Ich werfe auch immer mal so einen Blick über den Tellerrand, sage ich mal, hinaus. Ich erkläre dann noch ein bisschen was zu dem Kaufhof Lahnstein. Ich habe dann noch einen kleinen Text zu einer Organisation aus Amerika, die sich auch sehr intensiv mit zur Aufarbeitung von Biografien beschäftigt drinne. Eben über diesen jüdischen Sport in Mainz habe ich mir einen Text besorgt, der da auch nochmal mitnimmt. Ich schreibe dann noch ein bisschen ausführlicher über über den Ablauf von den Deportationen aus Mainz nach Piaschki. Und mir war es dann eben wichtig, da auch ein bisschen, ja, auch so ein bisschen Side-Facts zu liefern, was da eben noch passiert ist und nicht nur stumpf jetzt die, auch wenn es die Biografien für sich wahrscheinlich auch ein gutes Thema gewesen wären und das Heft ordentlich hätten sein lassen, aber eben noch ein bisschen drumherum zu bieten. Ich hätte zum Beispiel auch wahnsinnig gerne was über die jüdische Geschichte in Mainz allgemein mit reingenommen, aber das hat dann zeitlich auch irgendwie nicht mehr so ganz gepasst, beziehungsweise es wäre dann auch wahrscheinlich zu umfangreich in Summe gewesen, was aber grundsätzlich auch schon ganz gut zu diesem Thema gepasst hätte wahrscheinlich.
Damit wären wir bei den letzten Fragen, die ich habe. Das eine ist, wenn man sich jetzt so mit diesem Thema beschäftigt hat, dann wird man zwangsläufig ja auch über Tätergeschichte gestolpert sein. Wie weit ist das ein Thema, was dich noch interessieren würde, das zu recherchieren, wie das bei Mainz 05 abgelaufen ist? Also.
Naja, habe ich ja eben schon gesagt gehabt, dass es grundsätzlich auch ein sehr spannendes Thema ist und was ich auch unbedingt, wenn es sonst kein anderer macht oder professionell mal angeht, ich auf jeden Fall noch machen will, weil einfach durch diese jetzige Recherche haben sich auch so viele Fragen eröffnet, was die Zeit danach betrifft. Gell? Und gerade wenn du jetzt schon so ein paar Namen hast, die jetzt zum Beispiel die vom ersten Vereinsführer 1933, wo man nicht weiß, wie ging es mit dem weiter, was hatte der noch für eine Rolle gehabt, was hatte der noch für Ämter vielleicht ansonsten inne und was war das für eine Person. Dann gibt es noch eine personelle Überschneidung, der mal bei Mainz 05 tätig war, als Geschäftsführer und Trainer, der später in diesem Nationalsozialistischen Sportbund aktiv war als Offizieller. Wie hat sich der entwickelt? Wie hat sich dem seine Biografie entwickelt? Also das ist grundsätzlich schon ein super spannendes Thema, was ich auch wahnsinnig gerne nochmal machen will, unbedingt, ja.
Also, es sei euch ans Herz gelegt, 140 Seiten sind es wieder geworden. Wirklich voll geschrieben mit ganz, 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 ganz viel Wissen. Und man merkt, und an jeder Stelle merkt man eigentlich, dass da unglaubliche Recherche reingesteckt wurde. Genau, deswegen, wo kann man das bestellen? Oder wenn man Mainzer ist, vielleicht auch vor Ort kaufen?
Genau, wenn man Mainzer ist, kann man auf jeden Fall in den Fanshop von Mainz 05 gehen. Dort ist es erhältlich. Es ist auch bei mir per E-Mail zu bestellen. Ich glaube, am besten, weil die E-Mail-Adresse relativ unhandlich zugegebenermaßen ist, packst du die in die Shownotes.
Natürlich.
Da guckt ihr rein. Oder wir haben auch einen eBay-Shop mittlerweile. Wenn man es war einmal Fanzine Mainz 05 sucht, findet man das auf jeden Fall auch und kann es bei eBay bestellen. Zur größten Not könnt ihr mir auch bei Instagram oder bei Facebook schreiben. Das geht auch. Da werden wir uns dann auch schon einig. Es gibt diverseste Möglichkeiten, kostet 10 Euro plus Porto, hört sich erstmal viel Geld für ein Fanzine an, aber da steckt auch viel, viel Arbeit drin, woran ich mich natürlich jetzt mit der Kohle jetzt nicht bereichern werde, sondern das in die nächsten Projekte fließt, aber auch so ein bisschen sicherlich die Ausgaben deckelt, die im Laufe der Recherche dann doch angefallen sind, aber ich auch noch viele Ideen rund um so ein bisschen Erinnerungsarbeit mitfinanzieren würde. Also sicherlich noch den einen oder anderen Stolperstein in den nächsten Jahren finanzieren. Und es ist auch einiges Geld in eine Ausstellung geflossen, die ich jetzt nochmal zeigen kann in Mainz. Und da gibt es noch ein paar Ideen, die ich gerne realisieren will in der nächsten Zeit, wofür dann der kleine Erlös dann auch verwendet wird. Also würde mich freuen, wenn da einige Leute sich das Ding bestellen. Das ist, glaube ich, auch für Nicht-Mainzer, Mainzerinnen interessant, wenn man ein bisschen Spaß an Fußball, Fußballkultur, an dieser jüdischen Facette hat.
Vor allem ist der Begriff Fanzine, es ehrt dich ja, dass du ihn immer noch nutzt, aber eigentlich hat dieses Heft mit einem Fanzine so gar nichts mehr zu tun, wenn man jetzt mal diese Ausgabe sich anschaut. Das ist schon sehr, sehr professionell gemacht. Also.
Es wird häufiger als Buch oder Magazin bezeichnet, aber ich bin da als großer Fanzine-Nerd und Anhänger. Es ist für mich immer noch ein Fanzine, gell?
Und ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, im Übrigen, dass man an dieser Stelle auch mal erwähnt, dass dieses Bild, von dem du vor uns erzählt hast, wo die Mainzer Mannschaft ja mit diesem Hakenkreuz oder mit dieser NS-Symbolik auf der Brust aufläuft, eben aus einer Partie gegen Borussia Neunkirchen stammt. Auf der man auch Spieler von Borussia Neunkirchen sehen kann. Also von daher, ja.
Ja, zum Beispiel auch so eine, kann ich auch erzählen, ich kannte nur diese Anekdote, dass Mainz 05 mit diesem Hakenkreuz auf der Brust gespielt hat. Aber ich habe bisher noch nie irgendwo ein Foto von diesem Trikot gesehen. Und dann bin ich irgendwann mal, habe ich mir das Kicker-Abo Plus geholt und da kannst du dir dann alle Kicker-Ausgaben, die je erschienen sind, reinziehen. Und das scrolle ich auf einmal durch und dann sehe ich dieses Foto, was ja auch gestochen scharf. Also man erkennt ja, dass das eindeutig dieses Hakenkreuz auf der Brust ist, wo ich mir dann auch an den Kopf fasse, dass das einfach vorher noch niemand gefunden hat. Natürlich wird es schon mal irgendjemand gesehen, aber noch nie irgendwie im Mainz 05-Kontext so aufgenommen und gewürdigt wurde.
Was ja irgendwie auch viel aussagt, wenn man es mal so sieht.
Ja, definitiv.
Genau, also Nils, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir einmal mehr die Zeit genommen hast, hier vorbeigeschaut hast und uns Anteil hast nehmen lassen an deinem Fanzine und eben an der vergessenen oder an der Geschichte der vergessenen 05er. Ganz, ganz herzlichen Dank dir.
Ich danke dir und danke allen Zuhörern, die jetzt die fast 2 Stunden durchgehalten haben.
Genau. Wir bedanken uns bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt es gerne, gerne weiter. Wie gesagt, die E-Mail-Adresse, wenn ihr das Heft bestellen wollt, findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr noch ein paar weitere Links zum Thema grundsätzlich. Also von daher gönnt euch auch das. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Und wenn ihr euch auf Folgen dieses Podcasts freut, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützen würdet. Das geht ganz einfach über Steady, es geht über PayPal, es geht über die klassische SEPA-Banküberweisung. All diese Informationen findet ihr auf hörfehler.org unter dem Reiter Unterstützen. Mein Dank ist euch ganz, ganz sicher gewiss und der ganz viele anderer HörerInnen garantiert auch.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.